Ich habe euch ein kurzes Lied, ein Ausschnitt aus einem Lied mitgebracht, den Menschen, die unter 30 sind, mit Sicherheit nicht kennen, aber hört einfach mal zu, einfach mal als Einstieg.
Dieses alte Bild aus der Kinderzeit zeigt alle Brüder vom Stamm der Gerechtigkeit. Wir waren bunt bemalt und mit wildem Schrei stand jeder stolze Krieger den Schwachen bei. Unser Ehrenwort war heilig, nur ein Bleichgesicht betrog. Und es waren gute Jahre, bis der Erste sich belog. Wo sind all die Indianer hin? Wann verlor das große Ziel den Sinn? So wie Chingachgook für das Gute stehen, als letzter
nicht. Kennt ihr das? Also wir zwei, ach Mensch. Pur, 90er Jahre, letztes Jahrtausend, ach. Dieses Lied fällt mir immer ein, wenn ich an den Jugendkreis denke, aus dem ich komme. Wir waren Anfang der 90er, waren wir dann so 30, 40 Leute. Heute, ein paar Tage später, wenn ich zu Gast bin in der Gemeinde, aus der ich komme, da ist keiner mehr da. Warum? Natürlich, es gibt so Typen wie mich, wir sind weitergezogen, irgendwo in Gemeinde geblieben, aber viele eben auch nicht. Warum eigentlich? Und es hat für mich was mit Ewigkeitssonntag zu tun. Ewigkeitssonntag fragt dann nochmal nach der Perspektive der Dauer in die Ewigkeit hinein. Was ist mit so Leuten passiert? Leute, die mal so richtig gebrannt haben, die Mitarbeiter waren, die auf die Straße gegangen sind, andere Leute zum Glauben eingeladen haben. Was ist passiert? So, ne? Wie ist das mit Glauben? Wie und wann kann denn der aufhören? Also ich finde, darüber muss man sich Gedanken machen. Hört das plötzlich oder allmählich auf? Natürlich gibt es Leute auch, wo man sagen kann, ne, da passieren gruselige Dinge und dann sagen die, will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Oder allmählich? Und vielleicht auch die Frage, die sich Gemeinde auch stellen darf immer wieder, was ist eigentlich schiefgelaufen? Ohne jetzt schwarzen Peter zu verteilen und zu sagen, ne, das ist schuld, aber einfach mal zu überlegen, sag mal, warum sind die nicht mehr da? Was ist denn schiefgelaufen? Oder wie hätten wir helfen können? Lasst uns aufeinander Acht haben, sagt der Hebräerbrief. Haben wir das gemacht? Das sind die Fragen. Und ich möchte gerne einen Bibeltext mit euch zusammen lesen und hören. Letzter Teil, Gleichnisse. Jesus erzählt das Gleichnis von den klugen und den dummen Jungfrauen. Also Luther übersetzt töricht, man darf auch dumm wirklich übersetzen. Und wir hören uns das jetzt mal an.
Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: »Herr, Herr, tu uns auf!« Er antwortete aber und sprach: »Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.«
Soweit mal das Gleichnis. Ein Gleichnis, was in den Zusammenhang des Ewigkeitssonntags gehört. Ewigkeitssonntag, Volksmund Totensonntag. Und das ist das Spannende zu sagen, sag mal, wie sehe ich den Tag? Den Tag sozusagen, der mich an den Schlussstrich erinnert? Oder der so ein bisschen die Tür aufmacht? Wäre das nicht ganz was Interessantes, wenn solche Tage wie Ewigkeitssonntag, Advent, Weihnachten, Ostern, so ein Spalt breit offen ist und so ein bisschen Licht der Ewigkeit in unsere Zeit hineinleuchtet und unser Leben heute beleuchtet? Das ist für mich das spannende Bild. Und zu sagen, Ewigkeitssonntag, das ist der Lichtspalt. Vielleicht in kaum einem Jahr wie in diesem mal zu sagen, Leute, wir können natürlich hier auf das Dunkel starren. Das können wir machen, hilft uns nur nichts, rennen wir gegen die Tür. Interessant ist, dass unsere Augen so gebaut sind, wenn es jetzt völlig dunkel gewesen wäre im Saal, dann hätten die in der Übertragung nichts mehr gesehen, deswegen machen wir das nicht. Aber dann würde sich unser Auge sofort hier drauf fixieren. Unser Auge ist so gebaut. Das guckt dann dorthin, wo es was zu sehen gibt und tastet nicht ab all das, was es nicht zu sehen gibt. Vielleicht ist das genau der Blick des Ewigkeitssonntags zu sagen, du sag mal, wohin guckst du denn jetzt? Woher kommt das Licht? Die Orientierung. Jesus erzählt dieses Gleichnis im Zusammenhang, wo er erzählt über sein Wiederkommen. Ewigkeitssonntag läutet für mich jeweils so, dass die Zeit im Kirchenjahr ein, wo es sich drüber lohnt, nochmal nachzudenken, zu sagen, sag mal, wo stehen wir denn? Jesus kommt wieder. Und es ist keine theoretische Möglichkeit, sondern das ist praktische Ansage. Jesus sagt, ich komme wieder. Mach alles neu. Und dieser Zeitraum ist nicht begrenzt auf 2, 3 furchtbare Jahre, sondern auf den Zeitraum zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Spannend, schon im Gleichnis, ne, wird gesagt, und als der Bräutigam lange nicht kam, das ist ja so dass Jesus sagt, er ist der Bräutigam, er kommt, um seine Braut, um seine Gemeinde abzuholen, zu sagen, ja, ich hole euch. Eine lange Zeit. Und die Frage ist, wie gestalten wir diese Zeit eben im Licht der Ewigkeit? Wer das gerne mal machen möchte, diese Woche, Matthäus 24 und 25 lesen. Mal 3 Punkte, ja, vom Warten auf Jesus, das Leben aus Gottes Perspektive sehen. 3 Punkte dazu. Jesus erzählt zum einen, also erzählt er mehrere Gleichnisse. Einmal sagt er, weißt du, das Leben, was du hast, das ist eine Leihgabe. Das ist ein Vermögen, was Gott dir in die Hand gibt, um damit etwas zu machen. Jeder Tag 24 Stunden. Das ist Gottes Blick. Nochmal, wer ständig nur auf dieses schwarze Loch oder gar auch auf diese Dinge, wenn man das liest, was Jesus sagt, gruseliges Zeug oder Offenbarung zu sagen, was alles an Schicksal und Schlimmen gesagt wird. Wer da drauf starrt, der geht am Wirklichen vorbei und wird zumindest nicht fröhlich. Sondern zu entdecken, diese Zeit heißt eine Zeit, Gott vertraut mir etwas an. Es ist eine Leihgabe. Oder es ist eine Bewährungsprobe. Also gerade die ganzen Dinge, die Jesus aufzählt im Kapitel 24, die Liebe erkaltet und dass Katastrophen über diese Welt hereinbrechen, das ist nichts Neues, das hat sich keiner seit anderthalb Jahren ausgedacht. Das ist Ansage seit 2000 Jahren. Und seit 2000 Jahren, man kann dieses Denken auch spiralförmig sehen, nicht zu sagen, wir denken immer linear, sagen, das wird irgendwann punktuell kommen. Offenbarung hat Johannes geschrieben, die denkt spiralförmig. Er sagt, nee, das ist wie eine Spirale, die geht immer höher. Es hat immer Seuchen gegeben. Es hat immer Katastrophen gegeben. Man hat den Eindruck, dass die Intensität zunimmt. Auch die Reaktion der Menschen. Und Jesus sagt, in dieser Situation jetzt, das ist jetzt deine Aufgabe, Bewährung. Ich habe einen Satz von Rick Warren, hat geschrieben, Leben mit Vision, ein wunderbares Buch, kann ich jedem nur empfehlen, auch wenn es schon älter ist, 40 Tage, um mal die eigene Vision zu klären. Und dort schreibt er einen Satz, Gott fordert meinen Glauben durch Probleme, meine Hoffnung durch meinen Umgang mit Besitz und meine Liebe durch Menschen heraus. Wir sind immer herausgefordert. Das ist die Zeit des Wartens. 10 Frauen, die sich auf die Hochzeit freuen, sitzen da und warten. Und das Bewährungsprobe zu sagen, mein Glaube ist herausgefordert. Das war er schon immer. In meiner Jugendzeit war das ein kommunistischer Direktor, der mich herausgefordert hat. Mein Glauben. In früher Zeit noch andere. Und die Dinge, die passieren, sind die Herausforderung. Vertraue ich meinem Herrn? Mehr als alles andere in dieser Welt. Das ist die Herausforderung. Meine Hoffnung wird dadurch herausgefordert, wie ich mit Besitz umgehe. Meine Liebe, wie ich mit Menschen umgehe. Und dann ist es ja gar nicht so interessant, wie die Menschen irgendwo im Süden Afrikas, die kann ich sehr gut lieben, die sind nämlich weit weg. Die neben mir wohnen, die mit mir zusammenleben, die fordern meine Liebe heraus, die anderen nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Genau. Und es ist eine zeitlich begrenzte Aufgabe. Ihr sagt darum, wacht, denn ihr wisst nicht, welcher Tag euer Herr kommt. Jesus sagt, das ist zeitlich terminiert. Das ist die Umgebung, in die Jesus jetzt dieses Gleichnis erzählt von diesen 10 Frauen. Und das Erste, was er sagt, Leute, wir warten auf ein Hochzeitsfest. Gerade erzählt er von den Katastrophen, kann man gern in Matthäus 24 nachlesen. Und dann wird es den Leuten schlecht und sagen, ach du liebe Zeit, was kommt denn noch? Und Jesus sagt, nee, Ewigkeitssonntag heißt zu sagen, sag mal, auf wen oder was wartest du denn? Das, was Jesus verheißt, ist Hochzeit. Und Hochzeit ist, also die ich miterlebt habe, doch ganz schön. Ja, die eigene ist immer die schönste. So muss es sein. Aber genau das ist die Perspektive. Und dann rüttelt mich dieses Gleichnis wach und sagt zu sagen, jetzt vergiss doch mal Wartezeit. Wir warten auf eine Hochzeit, auf ein Fest, nicht auf die Katastrophe. Das ist ein von den Punkten, die dieses Gleichnis uns mit hineinnehmen will und so sagen können, ich will meine Hoffnung neu stärken. Ein zweiter Gedanke, alle sind eingeschlafen. Wer einen Bibeltext vor sich hat, ne? Und sie schliefen alle ein. Auf der einen Seite tröstet mich das. Ich bin nicht der Einzige. Alle schlafen ein, die Länge der Zeit. Die Frage ist ja, wie ist es, wenn Gemeinde Jesu einschläft? Halt. Keine Mission, keine Vision, keine Aktion. Das ist nach außen das zu sehen, wenn es einschläft. Das ist für Gemeinde so. Und jetzt kann ich auch mal sagen, das ist auch für mein Leben so. Es entsteht eine große Gleichgültigkeit. Oder die Launen der Müdigkeit. Zum Glück sind die Kinder ja im Kindergottesdienst. Ne? Also wir verbergen das. Ne? Wenn wir müde sind, dann ist auch schwierig. Aber bei den Kindern ist das viel offener. Ne? Also wenn die ne, in der Größe müde wären, dann wären die völlig unleidlich. Oh. Aus nichts raus brechen sie dann los und heulen rum und so. Machen wir alle nicht. Aber das ist ein Zeichen der Müdigkeit. Kann das auch sein bei christlicher Gemeinde, dort wo Glauben, dort wo Reizbarkeit entsteht? Oder dass es nur noch um die Nebensächlichkeiten geht, um persönliche Befindlichkeiten, Müdigkeit. Oder das Blickfeld vernebelt sich. Ich kann meine Umgebung nicht mehr wahrnehmen. Ich kann auch diese Zeit nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr deuten. Das ist Müdigkeit. Und das Interessante ist, du merkst nicht, dass du eingeschlafen bist. Du merkst das nur am nächsten Morgen, wenn du aufwachst. Es gibt so manche Erlebnisse, die sind ganz komisch. Ne? Also ich bin mal bei einer eigenen Predigt eingeschlafen. Also alle, die jetzt müde werden, es geht mir auch so. Ne? Nee, das war meine erste Stelle auf dem Aschberg, ganz oben, Klingenthal. So ein Stubenbibelstunde. Sonntagmittag um 3, im Winter, der Raum völlig überheizt, es hängt noch toller Geruch von Rouladen und Klößen in der Luft, der Hund schläft am Ofen, bin ich auch ganz froh, also Hunde sind so, ja. Und ne, der eine Mann, der schläft sowieso immer, also da hilft nicht mal ein Lied. Und die Frau, die so vor mir sitzt, also wir waren immer zu dritt, ja, da merkst du, wie bei die Augen so langsam flimmern und so. Und dann auf einmal höre ich mich reden. Ein gruseliges, oder? Und denkst, ey, merken die jetzt was? Eingeschlafen. Unfähig zu reagieren. Zu sagen, nee, jetzt will ich aufwachen irgendwie. Situationen, die Jesus beschreibt, sondern das passiert. Und dann? Dann wachen sie auf, der Bräutigam kommt und dann kommt ja diese Aussage, dass die einen sagen, wir haben nicht genug Öl mit für unsere Lampe. Und das ist der Kern für mich von diesem Gleichnis, wo Jesus uns sagen will, was ist denn wichtig für das Warten? Wie kann ich denn das Leben so im Angesicht der Ewigkeit leben? Und er redet von den Lampen. Und jetzt muss man überlegen. Ne? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. An ganz anderer Stelle. Oder lasst euer Licht leuchten, eure Lampen brennen. Und dazu, na, damit die Leute eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das Licht in der Lampe, das sind die guten Werke. Das sind die Positionslichter der Gemeinde Jesu, die diese Welt erhellen und dem Bräutigam zeigen, wo wir sind. Dass das Leben als Christ nicht eine Theorie ist, nur Ideologie, sondern dass es ein Bemühen ist zu sagen, und wir sind das Licht und das Salz dieser Erde. Diesen Auftrag, diese Zusage hat uns Jesus gegeben. Und dann ist egal, welche Zeit man lebt. Oder vielmehr nein, gerade in ganz dunklen Zeiten, ist das Licht wichtig. Oh, wie kommt es zum Licht? Wie geht's denn? Woher kommen die guten Werke, das Licht? Vom Öl, na klar. Das Öl ist der Antriebsstoff dafür, dass etwas leuchten kann. Und dort haben wir seit Anfang der Auslegung drin, dass die Gemeinde sagt, dass das Öl, ja, das ist Gottes Geist. Und da wollte ich gerne mit euch nochmal nachdenken, zu sagen, ne? Was hilft mir denn zu brennen? Was hilft mir denn, Licht in dieser Welt zu sein, die Wartezeit sinnvoll zu füllen? Also nochmal, eigentlich ist das so eine Wartezeit auf Hochzeit, keine Zeit, wo alle Leute nur da sitzen und sagen, ne, wann geht's denn nun los? Also wenn ich Ehepaare begleite zur Trauung hin, je näher der Tag kommt, umso hibbeliger werden die. Und da ist ganz viel zu machen, ne? Von Tischkarten über Torte und Essen und Programm und Gottesdienst und. Hochzeitsvorbereitung. Und genau das mit dem Licht und mit dem Öl, das ist Hochzeitsvorbereitung. Erfüllt vom Heiligen Geist. Was ist das für Kraft? Beim Schnelldurchlauf. Was hilft uns denn, dass unser Leben leuchtet? Was hilft uns denn, oder was ist denn der Auslöser davon, dass Dinge in meinem Leben entstehen, im Reden und im Handeln, die leuchten? Mit welcher Kraft? Jesus sagt, ne, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das sagt er genauso in dem Zusammenhang dessen der Wiederkunftserwartung. Ne, die Jünger fragen Jesus, wann kommst du wieder? Und Jesus sagt, geht euch nichts an. Es gebührt euch nicht zu wissen, Tag und Stunde. Ihr werdet aber voll Gottes Geist werden. Und das ist diese Kraft, die hilft, dass Gemeinschaft entsteht zwischen Christen. Dass es einen Ort gibt, der anders ist als alle anderen Orte auf dieser Welt, wo Menschen zusammenkommen können, die sich gar nicht so gesucht haben. Die nicht zusammen sind, weil sie gleich ticken, weil sie ähnlich denken, das gleiche Hobby pflegen, sondern weil sie als Schwestern und Brüder zusammengestellt worden sind, weil Gemeinde entsteht. Und es schenkt Gottes Geist. Oder im Römerbrief, ne, die Gebet bewirkt. Dass Gottes Geist uns mit Gott verbindet, dass wenn ich meine Gebete stamme, dass Gott die hört. Oder der uns Glauben lehrt. Dass ich weiß, wie denn das zu verstehen ist, was Jesus sagt. Dass ich es anwenden kann. Oder der mir Identität gibt. Dass ich weiß, wer ich bin. Dass ich meine Identität nicht nach dem bemesse, was ich tue, was ich habe oder was ich kann, sondern dass ich Gottes Kind bin. Ich bin Gottes Kind. Der, von dem wir bekennen, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, der sagt, du bist mein Kind. Und das realisiert Gottes Geist in meinem Leben, dass ich von einem sicheren Punkt aus mein Leben gestalten kann. Das spricht er mir zu durch sein Wort. An dieser Stelle habe ich lange falsch geglaubt. Ich habe immer gemeint, ich müsse es fühlen, dass ich Gottes Kind bin. Bis ich irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, wann fühle ich denn, oder wie ist es mit meinen eigenen Eltern? Fühle ich mich ständig als Sohn? Gibt Momente, die sind gut. Aber ich bin es ständig. Das ist eine Tatsache. Und die bezeugt Gottes Geist durch sein Wort. Oder er befähigt uns. Letzte Woche haben wir über Gaben miteinander geredet in Raten. Ja, genau. Gott schenkt seiner Gemeinde verschiedene Gaben, dass sie einander unterstützen. Die Gaben machen ja keinen Sinn ohne Gemeinde, ohne dass wir einander weiterbringen, einander festhalten, einander befähigen, um Salz und Licht zu sein. Oder die Kraft, die uns Halt und Antrieb gibt. Gottes Geist treibt uns an, wie der Wind ein Windrad, was dann Energie produziert. Oder verwirklicht in uns Ostern. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt mit ihm auch ich. Tod, wo sind deine Schrecken? Dass diese Gewissheit in meinem Leben wachsen kann. Das ist Wirken des Geistes Gottes. Das ist das Öl. Oder das mein Leben regiert und erfüllt, Galaterbrief. Das ist das Öl, was ich aufsauge und was ich verbrennen darf und was dann leuchtet. Aus diesem Reservoir leben. Daher kommen die guten Werke. Nicht aus dem, du musst dich jetzt aber benehmen. Du darfst nichts falsch machen. Nein, Gott sagt, ich will dir diese Kraft geben, die du brauchst, damit dein Leben leuchtet. Macht nichts anderes als Gottes Reich sichtbar. Und dann ist die Frage, ja, wie ist das jetzt mit dem Öl? Wie kommt das in mein Leben hinein? Ich habe vor Jahren, habe ich schon mal erzählt, habe gesagt, hier passt das nochmal hin. Ein Buch gelesen, Ralf Schallis, Kurswechsel, das Leben beginnt. Also Leute, die so alt sind wie ich, die wissen, das kam vor 89, überschwemmte das unser Land aus dem Westen. Das Buch haben ganz viele, aber keiner hat es gelesen. Weil das hat ein mickriges Cover, ne? Also das ist wirklich nicht so doll, so das ist reißerisch, ist irgendwie so, das muss ich jetzt lesen? auch unbekannt. Ich habe es dann irgendwann mal, weiß nicht warum, gelesen und habe Entdeckungen gemacht. Ralf Schalles, ein Franzose, erklärt, wie denn das geht, dass Gottes Geist uns erfüllt. Also wisst ihr, es gibt einen Befehl im Epheserbrief, lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes, indem ihr einander ermuntert, im Herzen Gott spielt, ihm dankt, euch einander unterordnet. So, das ist der Befehl. Und eigentlich ist es ein geistliches Leben. Das sind gute Werke, Licht und Strahlkraft. Die kommen daraus. Und interessant, ne, wenn unser Leben ein Tempel des Heiligen Geistes ist, das soll das Bild werden, wie baut sich dieser Tempel auf? Schalles sagt, es gibt drei Aufträge. Der erste ist, betrübt nicht den Heiligen Geist. Wann betrübe ich Gottes Geist? Nicht in dem dort, wo ich Dinge falsch mache. Also wenn er mir die Augen über Sünde öffnet, dann ist er nicht schockiert, dass ich sie habe. Betrüben werde ich den Heiligen Geist, wo ich seiner Vergebung nicht glaube. Deswegen feiern wir Abendmahl, dass wir es nur glauben können, dass Gott sagt, du, dir ist vergeben. Ich bin für dich und dann darfst du auch für dich sein. Und wenn ich dir vergebe, darfst du dir auch vergeben. Ein zweiter Auftrag, den Geist löscht nicht aus oder dämpft nicht, dass ich Jesus lieb habe. Dass ich ihn mit meinem Leben anbete. Und Anbetung und Liebe, das ist Synonym. Dass ich Jesus lieb habe. Das ist der Auftrag. Und dass ich im Vertrauen auf ihn losgehe und mich von ihm bestimmen lasse. Also zu diesen drei Aufträgen gibt es vier Disziplinen, wie beim Sport. Also nicht von nicht böse sein, sondern verschiedene Möglichkeiten. Das eine sagt, ist Gebet. Dort, wo ich bete, gehe ich in die Gegenwart Gottes und öffne mich und sage, Jesus regiert über mich. Ein zweites, durch das Wort Gottes. Durch Bibellektüre, dort lasse ich meine Gedanken, mein Denken von ihm prägen. Und dort wird er mir den Weg weisen und mich an die Worte Jesu erinnern und sie in mein Leben hinein übersetzen. Oder durch Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft miteinander. So sehr. Weil wir müssen einander halten, einander stützen, einander tragen und gegebenenfalls auch einander korrigieren. Und durch Zeugnis. Dort, wo ich anderen Menschen erzähle, wer Jesus ist, dort werde ich es wie an keiner anderen Stelle erleben, dass Jesus bei mir ist. Das hat er gesagt, kurz bevor er gegangen ist. Mache zu Jüngern, geht hin. Und ich bin bei euch alle Tage. Das ist nicht bloß ein Satz, der Mut macht zu sagen, da wusste nicht gut, Jesus ist da. Nein, sondern der Zuspruch und die konkrete Situation zu sagen, und dort bin ich ganz besonders da. Erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist die Sache mit dem Öl. Dass der doch brennen kann. Dort, wo ich das rauslasse, dort werde ich ausbrennen. Und das ist die Mahnung des Ewigkeitssonntags, zu sagen, du, lass doch Ewigkeit in dein Leben hinein. Gottes Geist ist aus Ewigkeit. Von Gott selber. Dass er mein Leben erfüllt und entzündet, dass ein Licht wird. Ich mag mal abschließen mit einem Vers eines Liedes. Peter Strauch. Du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen. Und wenn sein großer Tag erscheint, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Ihr sagt, achtet darauf. Nicht müde werden und da einander helfen, dass die Ermüdungserscheinungen unser Leben nicht kaputt machen. Nochmal, Jesus kommt nicht mit dem Zeigefinger und sagt, wehe dir, sondern mit der offenen Einladung zu sagen, du wartest und es ist gut und ich möchte durch meinen Geist deine Wartezeit gestalten. Wir wollen miteinander beten. Lieber Jesus Christus, wollen dir Danke sagen, dass du uns kennst und dass du die Zeit kennst. Besser als wir. Und Herr, wollen dich bitten, dass du uns deinen Blick gibst. Herr, dass du durch deinen Geist unserem Leben hilfst, Licht zu sein. Und die Menschen um uns herum haben es so nötig, dass Licht in diese Welt scheint. Licht im Leben und im Wort. Und dazu gebrauchst du uns. Dazu füllst du uns aus. Amen.